Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben mittlerweile die vierte Episode der Gesprächsreihe mit Adrian Kutter. Und wir haben in der letzten Episode über die Biberacher Filmfestspiele gesprochen, warum es sie gab, wie es dazu kam, wie sie sich entwickelt haben. Und da wollen wir gerne anknüpfen in dieser Episode. Nämlich wir möchten darüber sprechen, was es sonst noch für Filmfestivals, abgesehen von den Biberacher Filmfestspielen, gegeben hat, die Adrian Kutters Herz erobert haben. Hallo Adrian hier.
Hallo, lieber Michael. Schön, dass du mir diese Frage stellst. Na, das ist schon eine sehr spannende Geschichte und nimmt einen großen Teil von meinem Leben auch ein. Ja, nicht nur das Kino in Biberach, ja, oder der Film ganz allgemein, sondern tatsächlich auch meine Tätigkeiten darüber hinaus. Und es hat natürlich was mit der Gilde Deutscher Filmkunsttheater in erster Linie zu tun. Ich bin ja 1973 in Biberach wieder aufgeschlagen nach dem Studium und bereits ein Jahr später, im Jahr 1974, habe ich den festen Kontakt zur Gilde bekommen. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Während meinem Studium in Mannheim entdeckte ich, dass dort die Gilde Deutscher Filmkunsttheater 1953 gegründet wurde. Und ich lernte auch die dortigen Kinobetreiber kennen und deren Geschichte. Also hatte ich da schon eine Ahnung von diesem Verband der Wahnsinnigen, die höchst elitäres Filmkunstkino in ihren Theatern präsentierten und habe mich sofort dann, also wie ich es eben sagte, 1974 dann an die Gilde gewandt. Die haben mich sofort eingeladen zu einer Herbsttagung, die auch noch in Zürich war, und wurde sofort aufgenommen in den Beirat. Und ein Jahr später waren Neuwahlen für das Präsidium. Ein Kollege, den ich übrigens schon kannte aus Mannheim, das war der Mannheimer Kinobesitzer, der wurde Vorsitzender. Ja. Und mich haben sie gleich zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Da war ich also schon im Vorstand da.
Ja, genau.
So, der erste Vorsitzende, also der Mannheimer, Dieter Spickert, war ein sehr innovativ, ausgezeichneter Mensch, ne, und hatte Ideen, ja, und hat zum Beispiel die Idee gehabt für einen generellen Kinopass, der für alle Gildetheater quer durch Deutschland von Flensburg bis Konstanz gelten sollte. Das wurde umgesetzt und den gibt's heute noch in den Gildekinos. Das zweite, er sagte, irgendwo müssen wir auch nicht nur uns selbst auszeichnen, denn die Kinos wurden jedes Jahr tatsächlich vom Bund, von den Ländern mit Preisen ausgezeichnet für ihre besondere Programmqualität. Davon konnte ich dann auch später in Biberach profitieren. Nein, wir sollten auch Filme auszeichnen. Und so wurde durch seine Idee der Gilde Filmpreis kreiert. Und der wurde 1977, also schon zwei Jahre später dann, zum ersten Mal vergeben in Berlin. Ja. Und ich erinnere mich noch, die ersten beiden Filme, die waren Barry Lyndon von Stanley Kubrick.
Ah ja, Kubrick. Genau, ja.
Herr Kubrick war selbst nicht dann nach Berlin gekommen, aber die Hauptdarstellerin. Und der zweite Film war die Marquise von O.
Ja.
Von Eric Rohmer. Und Eric Rohmer kam sogar extra aus Paris nach Berlin, um den Preis in Empfang zu nehmen. Also das hat schon sehr Aufsehen erregt.
Ja.
Gut, also, und damit ist das Stichwort Berlin schon gefallen, denn ab 75 bin ich dann tatsächlich auch schon in Berlin aufgeschlagen. Berlinale war ein Muss und dann eigentlich mein ganzes Leben lang durch jedes Jahr Berlinale gehörte einfach dazu. Und das nächste war dann, dass ich als zweiter Vorsitzender der Gilde dann von meinem ersten Vorsitzenden überredet wurde: Adrian, wir haben so viele Aufgaben von der Gilde, du hast ein bisschen mehr Zeit als ich. Ich bin am Expandieren, nicht nur Kinos in Mannheim, sondern in Ludwigshafen, in Bruchsal, überall rum. Ich habe gar keine Zeit dazu, zu Festivals zu gehen und in die Jurys zu hocken, da zum Teil 8 oder 14 Tage weg zu sein. Ja. Also mach du das. Ne? Und dazu muss man sagen, dass die Gilde auch in einem Weltverband tätig war. Dieser Weltverband hieß und heißt heute noch SICKE. Das ist die Abkürzung für Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai. Also der Weltverband der Filmkunsttheater, um es abgekürzt zu sagen. Und in dem länderseitig die Mitglieder verknüpft sind. Also Deutschland, Frankreich, Polen, USA, Japan und so fort und so fort. Und die werden eingeladen zu allen Festivals, um dort eigene Jurys zu bilden. Ja, in denen dann tatsächlich von den einzelnen Ländern, sofern sie Zeit haben, dann halt die Mitglieder entsandt werden. Und für Deutschland bin ich dann immer geschickt worden. So ging es dann neben der Berlinale auch weiter nach Marokko, nach Portugal, nach Griechenland, nach Italien, nach Bulgarien, überall hin, wo halt Festivals waren. Damals in den Mid-70ern noch nicht so viele, aber immerhin, ja, und dort war ich dann mit in den Jurys vertreten, ja. Also eine spannende Sache. Und Locarno zum Beispiel auch. Und Cannes selbstverständlich, ja. Aber zurück zur Berlinale. Also, dann war jedes Jahr wir Berlin praktisch für uns dreifach wichtig, einmal während der Berlinale dort zu sein, die 10 Tage. Zweitens, wir vergaben unsere Gilde-Filmpreise in Berlin, immer im Cinéma Paris am Kurfürstendamm. Und dann gab es auch noch den Deutschen Filmpreis. Und ich war praktisch dann, als ich ins Amt kam, als zweiter Vorsitzender der Gilde, später, ab 1987 war ich ja dann selbst Vorsitzender, war ich immer in der Jury des Deutschen Filmpreises.
Auch
ja.
Hey.
Damals gab es die Akademie noch nicht, ne, sondern der Deutsche Filmpreis wurde vergeben von einer unabhängigen Jury mit rund 15 Persönlichkeiten aus allen Bereichen des Films, Produktion, Regie, Schauspiel und so fort. Dann natürlich waren die Parteien vertreten, ja, meistens nur zwei, damit es nicht zu überlastig wurde. Die Kirchen waren vertreten, die Gewerkschaften, alle möglichen. So, und das Ganze war angesiedelt beim Bundesinnenminister. Ja, mit einem eigenen Abteilung, und da war ein Referatsleiter, der nur für den Film dann da war, ne? Und der organisierte dann auch die Jury einmal im Jahr für den Deutschen Filmpreis. Und ich als zweiter Gildevorsitzender und danach als erster Vorsitzender war dann immer dabei, obwohl man normalerweise für 3 Jahre gewählt wurde. Aber da ich die Gilde dort immer vertreten war, klar, Gilde der Filmkunstkinos, das war natürlich die höchste Elite in Sachen Filmkunst, kinoseitig, ne? Und ich war der ausgewählte Vertreter, war ich immer dabei, ne? Und habe da also über 20 Jahre in dieser Jury verbracht, bis dann die Akademie gegründet wurde, und die ist angesiedelt beim kurz davor gegründeten BKM, die Abkürzung für der Beauftragte für Kultur und Medien beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin.
Es war in dieser Legislaturperiode die Claudia Roth.
Richtig, und davor die Frau Grütters, ne? Und dann war mal doch Neumann, ja, und viele andere. Ne? So, aber um es ehrlich zu sagen, diese unabhängige Jury, in der waren Persönlichkeiten drin. Also da saß auch mal Wim Wenders drin und Bernhard Wicki und von der Literaturseite oder von der Kunstseite. Unglaubliche Persönlichkeiten. Es war ein Erlebnis auch für mich, in dieser Jury dabei zu sein, mit diesen Giganten Kultur in Deutschland dann 2 Wochen zu verbringen und die Filme anzuschauen und drüber zu diskutieren und schließlich die Preise festzulegen. Es war unglaublich, ne? Und natürlich waren wir dann die Jury immer in der ersten Reihe bei der Preisvergabe. Ne? Das war dann jahrelang im Zoopalast, ne? Und später dann halt auch mal in anderen Örtlichkeiten, bis es dann irgendwann dann in den, ja, ab 2000 war endlich der Berlinale Palast fertig am Potsdamer Platz, dann ging man darüber. Ne? Also das war also die Geschichte, dass ich mehrfach in Berlin immer war, ja. Durch diese drei Komponenten, Deutscher Filmpreis, Berlinale und Gildefilmpreis. Ne?
Bist du sozusagen ein und aus dort gegangen und irgendwann kannten dich alle? Und
noch schlimmer, ja. Ich wurde dann als Gildevorsitzender selbstverständlich, dann kam ich auch in die diversen Fördergremien, zum Beispiel ich war im Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt, ne? Das ist die Wirtschaftsförderung der Filmindustrie, ne? Und in anderen Gremien genauso, ne? Und da waren zum Teil die Sitzungen auch in Berlin, ja, so dass ich neben den Jury-Sitzungen und Berlinalen dann auch noch mindestens 4-5 Mal zu, ja, Aufsichtsratssitzungen zusätzlich in Berlin war. Mhm. Also mein Wohnzimmer wurde dann das Hotel Palace im Europacenter. Das ist damals, als ich zum ersten Mal aufschlug, 75 Grad neu eröffnet worden und dem blieb ich treu. bis zu alle Zeiten, ja, auch als dann, und das war für mich dann besonders geschickt, denn schräg gegenüber, fußläufig 2 Minuten, war der Zoopalast und die Legende des Kinos in Berlin, ja, den es noch heute gibt. Aber als dann die ganze Filmklaviatur umzog an den Potsdamer Platz, da blieb ich trotzdem im Palast und bin dann halt morgens mit dem Bus rübergefahren zum Potsdamer Platz. Ich wollte meine Hotel Heimat nicht aufgeben. Das Tolle war, zu der Zeit, als noch alles im Zoopalast war, Berlinale und Deutscher Filmpreis und so, haben auch viele der Prominenten im Hotel Palace gewohnt. Ne? Und wenn man dann also mal vor Julia Roberts oder Sylvester Stallone oder solchen Größen dann stand, der, das hat dann schon auch Spaß gemacht.
Genau, ja, das kann ich mir vorstellen.
Dann die bei der Berlinale, ja gut, kam es dann durch einen Zufall dazu, dass ich dort noch fester integriert wurde in eine dauerhafte Jury. Da muss ich zurück nach Locarno. In Locarno war ich auch ab 1975 ständig und lernte dann den dortigen Festivalleiter Maurice de Hadeln, ein Schweizer mit englischem Pass. Der hat das Locarneser Festival war auch geleitet als Präsident. Und der erfuhr, dass in Berlin der Festivalleiter, der für 3 Jahre gewählt war, schon nach einem Jahr den Battle hingeschmissen hat. Da gab's ziemlich Ärger. Jetzt muss ich das nicht ausbreiten ins Detail. Auf jeden Fall suchten die einen neuen Festivalleiter und das hatte er erfahren in Locarno und wir kannten uns schon und hat mich dann eines Tages zu sich ins Büro geholt und hat gesagt, Adrian, du bist ja in Deutschland in allen Gremien verwurzelt, ne? Vor allem im Innenministerium, wo der Deutsche Filmpreis organisiert wird und auch die Filmförderungsanstalt hier eingebunden ist. Du hast die Kontakte. Könntest du nicht ein bisschen mithelfen, dass ich würde mich interessieren, von Locarno wegzugehen und die Berlinale, ich meine, das war damals die Nummer 1, noch vor Cannes. Und na gut, ich mache das, ne? Und bin dann nach Bonn extra für dieses Gespräch und habe im Innenministerium dann also das erzählt und meine Hand für den guten Mann ins Feuer gelegt und der wurde es dann tatsächlich.
Ach ja, okay.
Ja, und war dann 22 Jahre Direktor der Berlinale. Ja. Ab 1980, ja genau, ab 1980 bis 2002, also 22 Jahre.
Und danach kam dann Dieter Kosslick.
Genau so ist es, ja. Also, und das hat dazu geführt, dass er sich irgendwann mal, er wusste, bin ja jedes Jahr auch bei der Berlinale gewesen, wollte sich mir irgendwie vielleicht auch erkenntlich zeigen, ja, obwohl ich ihn nie drum gebeten habe. Auf eines Tages rief er mich an und sagt, möchtest du in die internationale Jury kommen bei der Berlinale? Was? Das ist ja die höchste Adelsauszeichnung, die man sich vorstellen kann.
Da werden dann die
Hollywood-Festival in der internationalen Jury, ne? Und das war 1989, ne? Und da habe ich das. Klar, da. Und das war eine unglaubliche Jury. Kein Vergleich mehr zu heute. Ne? Da waren internationale Größen dabei. Maurice de Hadeln hatte wahnsinnig Kontakte. Vor allem auch in den Osten, in den Ostblock, ne, was die deutschen Berlinale leider natürlich nicht hatten. Es war ja noch der eiserne Vorhang und da war dann strikte Sendepause Richtung Osten und auch nicht so die Verbindungen nach USA oder England, Frankreich. Ne. Und der Maurice de Hadel, der ja einen englischen Pass hatte und Schweizer auch noch, ne, der hatte da allerbeste Beziehungen. Er hat als erster Berlinale Leiter den ganzen Ostblock, da kamen auf einmal die Russen, die Chinesen und die Polen und die Ungarn und noch vor der Wende natürlich und dann Hollywood-Größen, da liefen Filme im Wettbewerb wie Jenseits von Afrika, Gandhi, Amadeus, es war selbstverständlich, davon kann die Berlinale heute nur noch träumen, ja. Das ist ein Arthouse-Festival geworden, die Berlinale ist im internationalen Ranking, also nach Cannes, nach Venedig, nach Toronto vielleicht an vierter oder fünfter Stelle. Durch die Größe der Stadt ist es tatsächlich das allergrößte Filmfestival der Welt mit einigen hunderttausend Besuchern. Klar, damit kann das kleine Cannes oder das kleine Venedig nicht punkten, auch Toronto nicht, selbstverständlich. Ne? Aber in der Bedeutung, in der internationalen und dort, wo die Stars hingehen, ja, die dann halt den Glamour eines Festivals auch ausmachen, kann die Berlinale nicht mehr mithalten. Und zu De Hadels Zeiten war das tatsächlich noch anders. Ne?
Warum ist das so?
Ich weiß nicht.
Warum war Berlinale damals so groß noch, dass er dahin?
Ja, De Hadel hat tatsächlich die Verbindungen gehabt, ja. Ne? Und schon der Dieter Koslick, der es danach übernommen hat, hat dann eigentlich mehr auf Arthouse gesetzt, wie auf die großen Hollywood-Filme. Und dafür wurde der De Hadel auch immer wieder mal getadelt, nach dem Motto, du zeigst so wenig deutsche Filme, was überhaupt nicht stimmte. Ne? Da lief ein Film von Achternbusch oder von Fassbinder, wie selbstverständlich, ne? Oder Jean-Marie Straub. Da sind die hochpolitischen Filme der 68er Filmemacher gelaufen, also ein Stammhaus. Das war ja sogar ein Skandal, als der Stammheim im Wettbewerb lief, ne, von Reinhard Hauff. Ne. Und ich erinnere mich noch bei der Preisvergabe, der hat sogar den Goldenen Bären bekommen. Ja. Und die Jurypräsidentin in dem Jahr war eine Italienerin, die berühmte, na, mein Gott, nicht Sophia Loren, sondern
Gina Lollobrigida.
Richtig, die Gina Lollobrigida. Also war Jury-Vorsitzende und konnte mit diesem hochpolitischen Film natürlich überhaupt nichts anfangen. Aber ihre Jury hat sich wohl durchgesetzt, ne? Und sie musste das klaglos hinnehmen. Und etwas, was nie ein Jury-Vorsitzender machen darf, auch niemand, der in einer internationalen Jury ist, darf ausplaudern, wie das Abstimmungsverhalten war oder Diskussionen darüber und so fort, sondern das war dann immer anonymis, also einstimmig, selbstverständlich. Auch wenn welche dagegen gestimmt haben. Im Endergebnis, ne, es war, nach außen trat man als internationale Jury und das galt für andere Festivals genauso immer entschieden gemeinsam auf und begründete das auch gemeinsam und stand dahinter. Und die Lollo hat dann auf der Bühne den Preis für Stammheim an den Reinhard Hauff. Ich saß ja im Zoopark und habe das mir selber angehört. Ne? Sie kam auf die Bühne, hat den Preis übergeben müssen und hat dann in lupenreinem Englisch Folgendes gesagt. And now I have to say, I was against this film. Ein Skandal. Eigentlich. Denn als Jury-Vorsitzende, das darf sie nicht. Ne? Ja, gut. Aber Reinhard hat ganz verdattert geschaut und hat aber seinen Preis in der Hand gehabt. Ne?
Ja gut, die Aufmerksamkeit war sicherlich groß dann.
Ja, ja. Unglaublich, ne? Unglaublich. Also, zurück, der Hadeln hat also wirklich so viel deutsche und auch extreme Filme im Wettbewerb gehabt. Ne? Also in Achternbusch-Film, da braucht man nicht das sagen. Ja? Ja, und das wurde ihm aber vorgehalten. Ne? Das war der pure Neid. Ne? Und auf der anderen Seite dann waren diese Filme im Wettbewerb auch dann daneben in Gandhi oder in Amadeus und so fort. Ne? Und das hat der Dieter Kosslick nicht mehr hingekriegt, leider, muss ich sagen. Ja, der hat dann mehr auf Arthouse-Filme gesetzt, ne, als auf die großen Glamour-Sachen. Ja. Aber die Mischung macht's auch. Ne. Mhm. Und die fehlende Mischung hat dann die Berlinale dann halt doch hinter Cannes und Venedig vor allem jetzt gedrückt, muss man ganz deutlich sagen. Ja.
Ich meine, das ist ja auch oft so tatsächlich, ja, dass Hollywood-Filme in Cannes oder Venedig uraufgeführt werden, was mich immer ein bisschen wundert tatsächlich auch, weil das ja doch Kassen, also nicht jeder Hollywood-Film ist ein Kassenschlager, aber sie sind eben Massenpublikum orientiert. Und da habe ich mich immer schon gefragt, warum nehmen die eigentlich das und nicht eben die kunstfertigen Filme sozusagen. Aber es gehört eben auch dazu, ein bisschen Masse anzuziehen.
So ist es.
Und auch diese Filme, ich will denen ja nicht die Kunstfertigkeit absprechen, das sind ja auch hervorragende Filme.
Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Die Mischung macht's, ne?
Ja.
Und das hat er hingekriegt, der De Hadeln, ja. Und so war ich zum Beispiel auch, was die Zusammensetzung der Jury anbelangt, ne? Also, ich war mit Vadim Klovna zusammen. Wir waren die beiden Deutschen in der Jury, ne?
Da musst du mich kurz abholen. Wer ist?
Vadim Klovna war Schauspieler und Regisseur und Produzent einer aus der 68er Ära. Okay. Übrigens verheiratet mit Vera Tschechowa, einer berühmten Schauspielerin auch, ne? Der auch wirklich sehr interessante, aber auch politische Filme gemacht hat. Ne?
Okay.
Wir beide waren für Deutschland. Dann jetzt ein paar Namen möchte ich schon noch sagen. Also es war in chinesischer Vertreter, der übrigens im Exil schon leben musste, in Frankreich, der durfte nicht nach China rein, das war ja noch, weil er Filme gemacht hat wie Die Rote Laterne und solche Sachen, die den Chinesen überhaupt nicht gepasst haben. Ja. Der hieß Chen Kaige. Also die Ikone des chinesischen Films. Der war mit in der Jury. Dann für Spanien Francisco Rabal, der absolut berühmteste damalige spanische Schauspieler. Paco Rabal nannte er sich, Paco, ein zauberhafter Mensch. Ne? Dann für Amerika Leslie Caron. Für Frankreich Leslie Caron. Ihr erster Film war Lilly. Na gut, das ist schon lange her, ne? Aber da ist sie berühmt geworden. Tanzfilme, ne? Und dann eine Vielzahl von berühmten französischen Filmen. Das war eine Ikone des französischen Films, Leslie Caron. Dann für Amerika Cliff Robertson. Das war der große Star in den 50er Jahren in Western und in Offiziersgeschichten, die er perfekt verkörperte. Und dann die Rhonda Haynes, sie hatte Jahre zuvor bei der Berlinale auch einen Film gezeigt, der dort ausgezeichnet wurde und dann auch den Oscar bekommen hat als bester Film, Gottes vergessene Kinder.
Ah ja, ja.
Sie war die Regisseurin, Rhonda Haynes, und die war mit in der Jury. Ne? Und dann natürlich ein Regisseur aus der Sowjetunion, ein Regisseur aus der Tschechei. Also es war eine unglaubliche Jury, ja. Und ein Erlebnis für mich natürlich, mit solchen Leuten da 2 Wochen zusammen zu sein, ja. Man war natürlich absolut abgeschirmt, wobei wir mal gemeinsam in die Oper durften und solche Geschichten, das wurde alles organisiert, neben den Filmen, ja, aber gemeinsames Essen zum Beispiel, ja, und dann wieder gemeinsame Sitzungen, wo man Filme vorbesprach und so fort und so fort. Naja, und dann passierte Folgendes, dass ich den ein bisschen dann auch die Hadeln und die Berlinale etwas rettete, ne? Um es vorsichtig zu formulieren. Ja, ich habe dann mitgekriegt, dass einer der höchsten Kandidaten damals im Wettbewerb in amerikanischer Film war und ausgerechnet die beiden amerikanischen Vertreter wollten den Film gar nicht so sehr.
Ach.
Und ich war der Meinung, also wenn der den Goldenen Bären nicht kriegt, dann
okay,
das wäre nicht so toll. Und da habe ich mal bei der Hadl nachgefragt und hat dann gesagt, um Gottes Willen,
ja.
Wenn er den Film übergeht, dann kriege ich nie mehr von Hollywood den Film.
Okay. Welcher Film war das?
Also, es war Rain Man.
Rain Man.
Mit sehr bekannt
Hoffman.
Und Tom Cruise. Und Tom Cruise, ne, und hat dann hinterher 5 Oscars abgesandt und weltweit Preise, ne. Ja, und
heute noch oft gezeigt.
Und ich habe in der Jury-Sitzung, wir waren ja von morgens um 10 bis nachts um 2, einen ganzen Tag zusammen, Und ich habe für den Film gekämpft wie ein Löwe, ne?
Ja.
Und konnte buchstäblich auch noch die beiden Amerikaner mit überreden, ja.
Tatsächlich.
Ja, genau.
Was hatten die denn dagegen?
Frag mich nicht. Das
mochten sie Tom Cruise nicht?
Haben sie nie gesagt, ne? Vielleicht glaubten sie, der wäre zu kommerziell, ich weiß es nicht. Ne? Aber was ist da verwerflich dran? Ja, ich meine, der Film ist köstlich. Ne?
Ja, ja, ganz hervorragend. Aber waren das auch Hollywood-Größen? War das Missgunst vielleicht sogar?
Nein, ganz bestimmt.
Gibt es sowas in Juries?
Nee, im Gegenteil. Jeder Juror ist glücklich und gönnt den Preisträgern. Es gab ja noch mehrere Preise, ne? Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch, beste Regie und so fort. Ne? Mhm. Berlinale hat ja ein Dutzend Preise, ne? Und andere Festivals zum Teil auch. Ne? Man gönnt es von Herzen jedem Film. Ne? Mhm. Denn irgendwann mal hofft man auch, dass man selber dran ist. Ne? Und wenn der Renta Heinz, die ja in der Jury war, Jahre davor für Gottesvergessene Kinder auch einen Oscar gekriegt hat, also bitte. Ne? Mhm. Nee, also den Grund kenne ich nicht, aber ich konnte mich Gott sei Dank durchsetzen, ja, und habe da wirklich gekämpft wie ein Löwe. Und das dann war natürlich hinterher doch Moritz der Hadeln war schon sehr glücklich, ne? Und das hat die Berlinale damals sehr bereichert, diesen Preis, und die anderen auch, die wir ausgesprochen haben. Dann hat er gesagt, Adrian, du musst immer bei der Berlinale dabei sein. Ich bin doch jedes Jahr sowieso da. Ne? Und dann sagt er, ja, ich habe eine andere Idee. Bei anderen Festivals gibt's eine Jury vom Weltverband und in Berlin auch diese CKE, die ich vorher genannt, diese internationale Jury. Aber was hältst du davon, wenn du als Gildepräsident und deine Gilde mit einer eigenen Jury im Wettbewerb auch noch da wärst? Mhm. Und das hat er gemacht. Und ein Jahr später, 1990, wurde diese Jury gegründet. Und ich habe diese Jury dann 30 Jahre am Stück auch geleitet.
Wow.
Und nach 30 Jahren habe ich dann gesagt, es ist Schluss, okay, jetzt höre ich auf. Die gibt's aber immer noch. Die gibt's immer noch.
Der Preis wird auch noch verliehen.
Ja, genau so ist es.
So. Ist das dann auch derselbe Gildefilmpreis? Also
nein.
Sind es nochmal getrennte Sachen?
Es ist nur ein Film, ein. Und das haben wir dann gesagt, da gibt's keine zwei Preise, auch nichts extra. Ein Preis im Wettbewerb, der Berlinale, und dann das von einem Kinoverband, von einem nationalen, in einem internationalen Wettbewerb, einen Preis, das war was Außergewöhnliches, was der Moritz C. Hadeln sich da hat einfallen lassen. Und das steht noch bis zum heutigen Tag. Ne? Und das Wunderbare für mich war natürlich, bei den Gildepreisen, die wir jedes Jahr in Berlin vergaben, später dann in Leipzig, war es ja nicht immer einfach, dann auch die Akteure herzukriegen, ja, zum Teil aus dem Ausland und so fort. Die Gildepreise waren immer für den besten deutschen Film, den besten ausländischen Film und den besten Kinder- und besten Dokumentarfilm, so ist es. Und da immer die Regisseure dazu herzukriegen zur Preisverleihung war gar nicht so einfach. Ne? Und bei dem Gildepreis im Wettbewerb der Berlinale, da waren meistens ja die Akteure noch da, weil sie sowieso bei der Berlinale waren. Die waren ja mit eingeladen. Ja, und so hatte ich da dann doch manchmal außergewöhnliche Leute. Wir haben neulich über Richard Linklater gesprochen.
Ja, genau.
Boyhood. Sein erster Film war Before Sunrise mit Ethan Hawke. Ist natürlich schon schön, wenn ich dann auf der Bühne im Zoopalast dann Richard Linklater und Ethan Hawke, beide waren auf der Bühne, den Preis übergeben konnte. Schon eine andere Sache.
Allerdings, ja.
Ja. Übrigens, Linklater kam dann später nochmal in den Wettbewerb und zwar mit Boyhood. Mit Boyhood. Zwischendrin hat er dann noch Before Sunset gemacht, ne, in Paris, der lief aber nicht im Wettbewerb. Naja, also insofern ist das schon eine spannende Sache. Aber zurück jetzt zum Gildefilmpreis. Den haben wir immer im Cinebar Paris vergeben und zwar immer am Vorabend des deutschen Filmpreises. Und das habe ich natürlich dann auch so bewusst gelegt, denn ich wusste, beim deutschen Filmpreis sind dann doch sehr viele namhafte Regisseure und auch Schauspieler da und die kann man dann zumindest für den besten deutschen Film, den wir vergeben haben, bester Deutscher, bester Ausländischer und bester Dokumentarfilm, kann man dazu dann vielleicht eher dazu kriegen, ja, im Vorabend. Und das war immer eine wunderschöne Sache. Da kam also die ganze Filmklaviatur, hat das sich schon eingestimmt, einen Tag vor Start des Deutschen Filmpreises, Entschuldigung. Und wenn du dann auf der Bühne in Bernhard Wicki und in Klaus-Maria Brandauer und ein Eichinger und die ganzen Größen des deutschen Films und manchmal auch aus dem Ausland, ne, hat es das schon eine schöne Sache und hat unseren Preis dann sehr aufgewertet. Ne.
Naja, also, jetzt muss ich dich mal was fragen. Ja. Du hast in Biberach das Filmfestival gegründet, damit es so ein bisschen abseits des Blitzlichtgewitters stattfindet, damit die Filmemacher das Publikum treffen können. Und jetzt bist du aber genauso begeistert bei genau dem Gegenteil, bei der Berlinale gewesen, was ja roter Teppich ist und Blitzlicht und die Stars. Also hast du da zwei unterschiedliche Welten?
Denn die Filme, die wir ausgezeichnet haben, die haben natürlich immer was mit Arthouse, mit Filmkunst zu tun gehabt. Ne? Das war halt nicht der Glamour. Ne? Gut, ein Gildepreis hat auch mal Amadeus bekommen, klar, aber das ist Filmkunst hoch 10, ja?
Ja.
Nein.
Miloš Forman übrigens.
Ja. Berlinale, die ganzen Preise, die wir dort vergeben haben, ob das der Gildefilmpreis war im Wettbewerb oder der normale Gildepreis, das hatte mit Glamour ja nichts zu tun, sondern das hatte wirklich nur mit Filmkunst zu tun, ja. Dass dies im Rahmen von Glamour war natürlich eine schöne Sache, dass man miterleben konnte, aber mein Herz lag natürlich in erster Linie an den Filmen, die wir auszeichnen. Ja. Und dasselbe galt dann natürlich auch für Biberach. Ne? Und in Biberach habe ich ja die ersten Jahre überhaupt keine Preise vergeben. Ja, habe das eigentlich abgelehnt. Habe gesagt, geht nur um den Film und die Diskussion dazu zwischen den Filmschaffenden und dem Publikum. Ja, und erst als dann dieser Verband, der Internationale Filmkunstverband, ne, in Cannes bei der Jahrestagung mal per Zufall erfahren hat, dass ich in Biberach auch ein Festival mache, was ich immer verheimlicht habe. Es war ein rein deutschsprachiges Festival mit Filmen, ausschließlich aus Deutschland, Schweiz und Österreich, haben die gesagt, ja, warum, die CKE ist doch bei jedem Festival eingeladen, warum nicht bei dir? Da habe ich gesagt, wir reden doch hier alle nur auf Französisch, ne, und oder auf Englisch, ne, und das ist eine rein deutschsprachig. Das macht nichts. Wir wollen da auch. Ja, seid ihr wirklich? Ist das euer Ernst? Ne? Ja, unbedingt. Also, und dann tatsächlich, ein Jahr später habe ich die eingeladen. Was war das da? Ich glaube, so das 10., 11. Festival war das, ne? Und habe dann halt tatsächlich eine Jury machen müssen. Sonst hätte ich die ja nicht einladen können.
Klar.
Ja? Und das war, und die haben dann, das war diese SICA-Jury, Confédération Internationale Cinéma d'Art, und die vergab einen SICA-E-Preis dann auch
für
den besten Film.
Für einen deutschsprachigen Film.
Super. Ja, genau.
Haben die den dann mit Untertiteln gesehen oder wie haben sie den gesehen?
Also, das Spannende war, also bei der Sitz der CKE war in Paris und ist immer noch in Paris. Ne? Und dort waren dann auch die Jahressitzungen, ja, Vorstandswahlen, alles möglich. Dann darf man sich natürlich zu einer zweiten Sitzung auf jeden Fall in Cannes, weil dort immer alle waren, selbstverständlich. Ne? Und für die Franzosen ein Muss. Ne? Nach Cannes gehen die sowieso alle. Und dieser Verband war schon sehr französischlastig, klar. Ne? Wenn er in Paris angesiedelt ist, auch noch. Und der französische Verband hieß AFCAE, Association Française de Cinéma d'Art. Ja, das gleiche wie Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Und der Präsident war damals Jean Lescure, eine Ikone der französischen Kultur. Ne? Also in allen Bereichen, nicht nur Film, ja. Sensationell, der Mann. Wunderbarer Kerl. Aber wie gesagt, alles en français, naturellement, in Paris, wie in Cannes. Und dann tauchten die auf. In der Jury, es war damals ein Holländer, ein Italiener und dann der Jean Lescure, der Präsident des Verbandes, des Weltverbandes höchstpersönlich. So. Und ersten Abend, als sie eingetroffen sind, habe ich sie zum Essen eingeladen, ja, und dann fingen die alle auf einmal wunderbar an, Deutsch zu reden. Auch der Präsident aus Frankreich, ne, der vorher kein Wort Deutsch in den Mund genommen hat. Na, und so hatten die überhaupt keine Probleme, die Filme sich anzuschauen, ja. Ja, und dann gab's diese Jury noch bestimmt zehn Jahre lang immer, bis die dann nicht mehr wollten. Warum, weiß ich eigentlich nicht, ne, und dann musste ich halt, weil die Preise halt wirklich etabliert waren und diese Jury, musste ich dann halt eine rein deutschsprachige Jury da installieren mit Vertretern aus Deutschland, Schweiz und Österreich, ne? Wie es zum heutigen Tag immer noch so geschieht. Ne? Ja, aber auch da, man sieht dann die Verknüpfung, ne? Ja, es ist schon spannend, ne? Und ja, und
wie war das denn in solchen Jurys? Ja. Jetzt sagst du, da sitzen aus allen Gewerken Profis drin.
Ja.
Und das sind Menschen, die ja irgendwie produktiv arbeiten. Und dann sitzt da noch so ein Kinomacher drin. Das ist ja so ein bisschen noch außerhalb des Produktionsgeschehens. Ne? Also ich sag das jetzt mal ganz zugespitzt, du bist der Vorführer, aber nicht der Filmemacher. Wie wurdest du denn da wahrgenommen? Mit deiner Stimme, mit deiner Meinung? War das immer ein Kampf oder?
Bei der internationalen Jury damals 1989 in Berlin. Die wussten natürlich, dass ich Kinobetreiber bin, ja, als einziger in der Jury, ne? Und sonst nur auch, ja, Regisseure, Produzenten, Schauspieler und so fort. Ja, die haben dann aber sehr schnell irgendwo gemerkt, dass sie auf einer Wellenlinie mit mir lagen. Ja. Das hing damit zusammen, dass unser Jurypräsident war Rolf Liebermann. Rolf Liebermann war der große Opernregisseur, Schweizer, Rolf Liebermann. Und hatte dann ganz offen zugegeben, ist für mich eine große Ehre, bei der Berlinale eine internationale Jury anzuführen, aber ich habe keine Ahnung von Film. Ich weiß auch nicht, wie man eine Jury leitet oder wie man dann die Jurypreise hinterher bestimmt und so fort. Ne? Und dann hat er und auch die anderen in meiner großen Jury, ich habe vorher ein paar Namen genannt, dann gesagt, dass ich sehr Jury erfahren bin, indem ich in Cannes, in Venedig, in Locarno, überall rum schon in Jurys war. Und dann haben die mir vertraut, dass ich sie beraten könnte. Ja. So, da war also der Beginn unserer Sitzung schließlich am Ende, ein Tag vor Ende der Berlinale, wo es dann darum ging, jetzt müssen wir die Preise machen und saßen da einen ganzen Tag zusammen. Und ich erinnere mich noch, Rolf Liebermann hat dann am Tisch nochmal gesagt, ja, wie soll man jetzt beginnen? Ja, ja, ich habe noch nie eine Jury gemacht und ich weiß nicht, wie bestimmen wir jetzt die Preise? Ne? Ja, und dann habe ich zaghaft die Hand gestreckt und habe gesagt, naja, also ich bin in so viel Jury schon gewesen, soll ich mal einen Vorschlag machen? Ja. Und ja, bitte. Ne? Ja. Was haben wir denn auf Französisch oder Englisch? Ich glaube, Englisch haben wir uns dann immer unterhalten, ja klar. Englisch kannten alle. Ich habe dann einen Vorschlag gemacht, so wie das üblich ist. Jetzt will ich jetzt nicht erklären, wie das ist, das wird zu weit gehen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja gut, sehr gut. Ne? Wollen wir es so machen? Alle haben genickt. Und dann, ja, dann war Sendepause. Ne? Und nach guckt er mich an wieder, ja bitte, was heißt ja bitte, ja, Sie haben den Vorschlag gemacht, jetzt müssen Sie anfangen. Na gut, also dann habe ich begonnen, zum ersten, es waren drei oder 24 Filme im Wettbewerb, beim ersten Film dann einfach ein Kurzstatement abzugeben, ja, und damit alle nochmal den Inhalt im Kopf haben, also auch nur aus meiner Sicht, ich habe nichts abgelesen. Und dann habe ich auch eine kleine Wertung eingebracht, so wie ich es dann, wie ich den Film einschätze, ob der in Frage kommt. Also jetzt muss ich doch sagen, wie die erste Runde immer ausschaut. Und eigentlich in jeder Jury macht eine sogenannte Nullrunde, indem man alle Filme, so viel es halt sind, dann durchgeht, der Reihe nach, ne, und die gleich aussondert, dann die überhaupt nicht in Frage kommen.
Okay,
indem man dann also zu jedem Film eine kurze Analyse. Jeder macht es im Rund, ne, der Reihe nach. Und dann stimmt man ab, gibt man den Film weiter für die nächste Runde, damit das Ganze mal, ja, kompakter wird.
Ja, ja, ja.
Denn 24 Preise gibt's ja nicht.
Nee.
Also, und nicht jeder Film kann einen Preis kriegen. Nee. Gut. Also, und das wurde so akzeptiert, ne? Und da habe ich angefangen, also mit dem ersten Film eine Analyse und dann auch meine Einschätzung, ne? Und dann habe ich dann in die Runde geschaut, ob jemand noch was dazu sagen will. Kam keine Antwort, alles okay, ne? Und da wurde abgestimmt, ne? Ob der Film weitergeht oder drin bleibt im Rennen, ja. Ja, so. Dann war wieder Sendepause und Liebermann hat mich wieder angeschaut. Ob das glaubst oder nicht, da hat er von mir verlangt, dass ich zu allen
Filmen zu allen
als erster ein Statement abgehe.
Ach, hey.
Zu 324 Filmen. Das ist ja unglaublich.
Ne? Und das hast du alle gemacht?
Ja, natürlich.
Ach du meine Güte.
Und aus dem Kopf raus.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, das ist unglaublich, ne? Und dann beim einen oder anderen Film kamen dann auch noch ein paar andere Kommentare, aber weitgehend habe ich da das... Deswegen konnte ich dann auch wahrscheinlich beim Hauptpreis mich letztendlich zwar mit viel Kampf und
Wunderei
dann durchsetzen. Ja. Also das war schon unglaublich.
Das war Autorität, ne? Durch Know-how, durch Wissen, ne?
Ja, genau.
Durch einfach...
Die waren also...
Keiner hat so gut bekommen,
der große französische Star, kam dann hinterher auf mich zu und hat gesagt, Adrien, das hat sie auf Französisch dann gesagt. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Du hast jetzt zu allen Filmen einen Kommentar gegeben, eine Analyse und dann einen Kommentar und das aus dem Kopf raus. Das ist unglaublich. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.
Ja.
Ja. Und das hat mich natürlich dann schon im Ranking so auf eine bestimmte gleiche Ebene gebracht. Da war nicht bloß der kleine Kinobesitzerle aus Biberach an der Riss, sondern der war
anerkannt. Fachkenntnis, genau, einfach Fachkenntnis, als Fachmann.
Ja. Anerkennt, ne? Das war schon ein großes Erlebnis. Ja, und insofern, wir waren eine verschworene Gemeinschaft dann auch nach den 14 Tagen, ja, immer alles gemeinsam essen. Da waren wir mal eingeladen ins Theater, mal in die Oper und dann, da freundet man sich dann an, ja. Dann passierte noch Folgendes. Am allerletzten Tag, das war der 21. Februar, war mein Geburtstag. Das war der Sonntag, ja. War mein Geburtstag. An dem Tag war dann die Vergabe der Preise, ne? Und am Tag vorher, am 20. hatte die Oscar-Gewinnerin Rhonda Haynes in unserer Jury auch Geburtstag. Und da konnten wir um Mitternacht haben wir gemeinsam gefeiert. Ja. In der ganzen Runde.
Super.
Also es war eine verschworene Gemeinschaft. Ja. Ich hatte dann noch jahrelang Kontakte. Ne? Der Cliff Robertson hat mich aus New York angerufen und so. Ne? Also es war schon. Und Rhonda Haynes auch und so. Ne? Ja.
Hattest du da nie mal den Reiz verspürt, mit diesem guten Kontakt nach Hollywood auch mal einen Hollywood-Film nach Biberach zu bringen?
Nein. Die Filme, die großen Hollywood-Filme zeigte ich ja auch
im normalen Programm.
Genau, so ist es, ne? Also, und im Filmkunsttheater habe ich ausschließlich dann tatsächlich nur die ausgewählten, auch internationale Filmkunst natürlich, aber auch dann die Deutschen, und fürs Festival kam für mich nie in Frage, das international zu machen, ja. Das sollte immer so bleiben. Deutschsprachige Filme, und dann unabdingbar, was bei einem internationalen Festival, wenn ich das so gemacht hätte, gar nicht möglich gewesen wäre. Zu jedem Film muss jemand da sein. Sonst könnte es ja kein Gespräch geben mit dem Publikum. Ja. Und so war das nach wie vor von mir beschränkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, ne? Und auch gewusst so. Das war die Grundidee. So wurde es gegründet auf Wunsch der 68er Filmemacher. Ja. Und so ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Gott sei Dank.
Ja. Und bei den anderen Festivals in Cannes, wie war es denn, wie ist denn da der Flair eigentlich anders? Ich meine, Cannes ist ja, die Berlinale kennt man, das ist pompös, das ist groß, das ist, und Cannes hat immer sowas, ja, sowas, ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber sowas Französisches, Charmantes. Aber sie sind irgendwie...
Scheinbar.
Ja? Ja.
Aber es ist schon sehr dominant von den Franzosen aus organisiert und auch gutiert und beherrscht im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich musste 20 Jahre lang dann halt auch in Cannes immer sein, ja, bis ich dann beschlossen habe, so jetzt gehe ich nicht mehr hin. Ja, es ist, als ich dann aus dem Gildevorstand ausgeschieden bin, beim Jubiläum, beim 50. Jubiläum habe ich aufgehört. Das war 2003. Konnte noch erreichen, dass in diesem Jahr auch die Fusion war mit der AG Kino und zum neuen Verband AG Kino, Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Und dann habe ich gesagt, das ist doch der richtige Zeitpunkt, dass ich dann auch aufhöre. Und dann habe ich auch meine Jury-Tätigkeiten international habe ich dann auch aufgegeben, habe nur noch tatsächlich die Gilde-Jury im Wettbewerb der Berlinale weitergemacht, aber bin nicht mehr dann in die Jury in Cannes, bin nicht mehr in die Jury in Locarno oder in, bei anderen Festivals. Das habe ich dann eingestellt. 20 Jahre war dann für mich genug. Und ehrlich gesagt, war mir dann Cannes auch sehr zuwider geworden. Das hat sich derart fürchterlich verändert. Ne? Ich kannte ja noch Cannes vom alten Festivalhaus mit seinem Charme. Ne? Und dann wurde dieser Riesenbunker da für 2.500 Menschen, dieser Betonbunker da am Meer, ne? Dann hingesetzt. Ne? Und dann wurde das so verkommerzialisiert. Ne? Da ging es eigentlich nur noch um Show und weniger als um die Filme. Und das hat mich schon sehr geärgert. Ne? Dann wurdest du als Deutscher ganz übel behandelt. Ne? Du warst, hast gespürt, du bist immer noch der Bosch. Das ist das Schimpfwort.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja.
Und übrigens ging es nicht nur den Deutschen so, sondern auch den Amerikanern.
Ah ja,
okay. Ja. Weniger den Italienern, ja, oder anderen Ländern, Japan, Russland, egal was, ne? Aber Amerika waren dort so gehasst, die Amerikaner. Zum Geld einnehmen, ja, ne? Ja, ja. Da waren sie sehr beliebt, aber sie waren gehasst, ne? Und die wurden auch richtig ausgenommen. Da hat man Preise gezogen für die Apartments, die sie anmieten mussten, ja, um Pressegespräche für ihre Stars, Regisseure oder Schauspieler führen zu können und so fort, ne? Und der Präsident von einer, was war das jetzt? War es Warner Brothers oder ja, ich glaube, das war Warner Brothers gewesen. Den lernte ich in Cannes kennen, ja, der aus Hollywood dann selber anwesend war und der hat gesagt, Adrian, ja, du kannst dir nicht vorstellen, wir werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse. Ne? Die ziehen uns den letzten Dollar aus der Tasche, ne, und behandeln uns wie der letzte Dreck. Die zeigen uns richtig, dass sie uns verachten. Ja, dass sie als Franzosen, na, gut. Und so sind die mit uns auch umgegangen. Ja, ja. Und dann hat's dann vor allem die Kriminalität. Also du bist abends durch die Rue d'Antibes, das ist die Croisette, geht direkt am Meer entlang. Und eine Parallele im Stadtzentrum ist die Rue d'Antibes. Die ist voll geparkt auf beiden Seiten mit Autos, ne? An jedem zweiten Auto sind die Scheiben eingeschlagen, ja, und mit Pappe verklebt, ne? Also wirklich, dann, du wirst überfallen auf offener Straße, ne? Irrwitzige Dinge habe ich da erlebt. Also zum Beispiel gibt's da auch Apartment-Gebäude, wo du ein Apartment mieten konntest während dem Festival, ne? Mit eigenem Eingang und Glocke und so fort, ne? Und da haben ja dann Leute erzählt, ne? Also da läutet's an der Tür und ich mache auf und dann steht einer mit dem Revolver vor mir, klaut alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ne? Verschwindet, haut die Tür zu, verschwindet. Und wenn ich die Polizei anrufe, also nicht jetzt ich, sondern der hat es mir so erzählt. Und die kriegst du auch nie, ne? Dann ein Freund von mir, eine Ikone der Literatur in Deutschland, der aber auch sehr mit filmaffin war, ist mit seiner Frau jedes Jahr in Cannes gewesen, ja, und der hatte mir Folgendes erzählt, der wohnte in einem kleinen Hotel direkt unten im Hafen und er hat seiner Frau gesagt, wenn wir unterwegs sind, du musst immer deine Tasche rechts tragen und ganz und nicht links, ne? Denn wenn die Vespa-Fahrer, die Motorroller, die fahren direkt am Bordstein entlang und reißen den Männern oder Frauen ihre Taschen vom Arm runter und zum Teil noch mit dem scharfen Messer zack und ne? Also nimm deine Tasche mit allen Ausweisen und er selber, ich nehme auch nichts in meine Tasche rein, sondern ich gebe dir alles in deine Tasche. Tasche und die trägst du rechts und wir laufen ganz dicht am Schaufenster entlang da.
Okay.
So, und was passierte? Ein Roller kam tatsächlich, fuhr aber auf den Gehsteig und die erschrak, ne? Dreht sich leicht um und der fährt mit dem Roller zwischen ihr und dem Schaufenster durch und die Tasche ist weg. Mit allem Geld, mit allen Papieren, alles drumherum. Und da sind sie in ihr Hotel verzweifelt zum Telefonieren, ja. Und haben die am Telefon gesagt, das war morgens um 9, sie sind Nummer 87 heute.
Ach Gott. Und das alles während des Filmfestivals.
Ja. Die gesamten Gauner weltweit kommen nach Cannes, weil dort dann alle sind, ne? Und auch der Reichtum und so.
Ja,
da kann man am meisten.
Ja.
Und dann haben sie an der Rezeption gesagt, was sollen wir jetzt machen? Ja, die Polizei anrufen und sagt, wir sind die Nummer 87.
Ja,
und mehr haben sie nicht gesagt. Das ist hilflos, ne? Nichts mehr zu machen. Weg.
Dann haben sie
zu dem an der Rezeption gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben keine Papiere mehr, kein Geld, alles weg und so. Und dann lag der unter den Tresen und legt einen Revolver auf den Tisch. Was soll das? Ne? Na, passen Sie mal auf, warten Sie mal ab, noch eine Viertelstunde, dann wird jemand zur Tür reinkommen, ja, mit ihrer Tasche, ja, und die wollen dann noch zusätzlich Kohle.
Ah, nee.
Und
dann hat er sich schon auf Verteidigung
und hat er aber gesagt, nee, mit dem Revolver will ich nichts zu tun haben, ne? Und tatsächlich Viertelstunde, halbe Stunde später kommt, und da war ja auch der Hotelschlüssel drin, in der Tasche, so wussten die, wo die wohnen, ja, und wollten die nur zusätzlich erpressen, ja. Also riefen an im Hotel, ja. Die Gauner oder der Gauner und hat gesagt, sie würden kommen und die Tasche bringen und die Dokumente, aber wollen noch Geld.
Ja.
Dann sind die an der Rezeption gestanden, haben gewartet und der kam dann tatsächlich. Aber jetzt Folgendes, da gibt's im zweiten Eingang Richtung Hafen, direkt neben der Rezeption. Und da kam in dem Augenblick, als der Kerl reinkam, mit der Tasche in der Hand, kamen zwei von der Yacht vielleicht, weiß gekleidet, mit einer Kapitänsmütze, ne, ins Hotel rein, direkt neben der Rezeption. Der sieht die und denkt vermutlich, das sind Polizisten, schmeißt die Tasche weg und haut ab.
Gott. Oh je.
Ne? Solche Geschichten.
Was für ein Glück, ja.
Ich könnte Ihnen Dutzende von solchen Geschichten könnte ich dir erzählen, ja. Also ein solches Räubernest und das wird natürlich alles verschwiegen und niedergehalten. Dann an Karten ranzukommen, ja, ist dort also wirklich, da musst Beziehungen haben, die sind, als normaler Mensch kommst du kaum an Karten ran, ja. Und dann gibt's eine generelle, Kartenausgabestelle für die Akkreditierten, Wenn du in der Jury bist, ne, und angemeldet, du kannst dich bei jedem Festival anmelden lassen als Filmschaffender, ob als Kinobesitzer oder als Produzent, Regisseur, Schauspieler, egal wie. Und dann kriegst du auch so ein Budget, ne, und dann damit kannst du auch dann Karten bekommen fürs Festival, so. Du stehst da zum Teil in der Schlange bis zu 3 Stunden. Bis du vorne dran bist und dann kann es passieren, dass dann alle Karten weg sind. Ne?
Obwohl du angemeldet bist.
So, ja, weil halt die Karten weg sind.
Ja,
ne?
Ja.
Und wenn du dann mindestens eine Stunde vorher schon da bist, bevor das Office aufmacht, ne, hast du eine Chance, in der Schlange dann so weit vorne zu sein, dass du eine Karte kriegst. Ne? Aber das bedeutet aber auch Folgendes. Wenn du morgens anstehst, um Karten für den Abendfilm zu holen, und du kriegst immer nur für einen Tag ohne dem Vorhinein, dann kannst du den Film vom Vormittag nicht anschauen.
Mhm.
Also, ja, okay. Kannst du mal schon abschminken, ja. Also, es ist unglaublich. Und dann passiert dir Folgendes, du kommst dann in diesen Bunker mit 2.500 Plätzen und da sind hunderte Plätze frei, ja. Und das habe ich dann mal einem, da war ich im Hilton, glaube ich, ne, einem der Grand Hotels an der Corset, da war ich zum Gespräch mit irgendeinem Regisseur, ich weiß nicht mehr wer. Auf jeden Fall, da habe ich an der Rezeption einfach mal den Zuständigen gefragt, es ist doch sicher so, dass das Grand Hotel, ne, dass die großen Gäste, ne, also Schauspieler, Regisseure, nicht im Festivalpalais stundenlang anstehen müssen, um Karten zu kriegen. Nee, wir haben genügend, langt unter den Tisch. Das ist für heute solche Stapel von Karten, ja, die verteilen können noch, ja, an ihre Special Guests, ne. Ja. Dann sage ich, ja, und wenn sie die nicht alle wecken, die schmeißen wir in den Putzeimer. Ja, und ganz klar, dass dann hinterher ein paar hundert Plätze im Saal frei sind.
Ja, ne? Klar. Ja.
Aber du stehst als dummer Kinomacher aus Deutschland und kriegst mit deren Gnade vielleicht wirklich,
ne? Nach Stunden Wartezeiten Glück noch irgendwo hinten im Eck.
Jetzt erzähle ich noch die Geschichte, weshalb ich dann beschlossen habe, ist, gehe ich nicht mehr nach Cannes. Ich bin mit meiner damaligen Frau in Cannes gewesen, ja, die hat natürlich keine Filme angeschaut, sondern war mit unserem Hund, wir haben außerhalb von Cannes gewohnt, war dort und dann bin ich eingeladen worden vom Präsidenten für eine Abendvorstellung, ja, auf das ich gar nicht vorbereitet war, weil ich diesen Popanz abends, ne, zu den großen Veranstaltungen musst du im Smoking
antanzen. Okay, ja, klar, ja.
Genau. Ich hatte gar kein Ei eingepackt, weil ich immer nur in Vorstellungen gegangen bin, wo nur die Presse drin war oder tagsüber, ne, und wo nicht der ganze Rummel war. Und hatte also nur einen schwarzen Anzug dabei und Krawatte, ne, und kein Smoking. Ne. Und sagte das dem Präsidenten auch, der sagt, du musst unbedingt heute Abend den Film sehen, ich bin auch dort, komm bitte, na. Ja gut, also ich komme mit meiner Frau, er hat mir auch gleich zwei Karten gegeben, ja, und dann, sie hat ein Abendkleid gehabt, na, und ich meinen schwarzen Anzug mit Krawatte, na, ja, und dann sind wir zum Festivalpalais und dann ging es diese große Treppe hoch, tausende Leute standen da schon, und dann kamen die Limousinen da mit den ganzen Stars. Ne? Mhm. Also wir gingen die Treppe hoch und da standen drei Türsteher, großen Eingang oben und die haben uns nicht reingelassen, weil ich keine Smoking hatte, sondern nur einen schwarzen Anzug mit Krawatte.
Ja.
Ja. Und meine Frau hat gesagt, du kannst mich totschlagen, ich gehe jetzt nicht vor Tausenden von Leuten die Treppe wieder runter.
Ja.
Na?
Ja,
diese Demütigung, das mache ich nicht. Na? Und mit Scheinwerfern beleuchtet, Blitzlichtgewitter und dann Zarathustra aus allen Rohren. Ja? Eine Schau. Ne?
Ja.
So, und dann sind wir oben stehen geblieben. Da wollten sie uns runterschmeißen, ja, die Türsteher. Und da hat die meine Frau so angegiftet, dass die dann in die Knie gingen. Und da standen wir vorne und konnten dann sehen, wie dann eine halbe, dreiviertel Stunde lang Limousine vorfuhr und dann kam die Treppe rauf, ne, unter Getöse und Gemache, ne. So, aber was wir dann gesehen haben, junge Franzosen in Jeans, in Lederjäckchen wurden da einfach freudig begrüßt und durchgelassen.
Nee.
Ja!
Ich also schwör's, ne? die Stars, die da hochgelaufen sind,
ja, ob das Stars waren,
aber wer auch immer,
das
halt
waren
aber
eindeutig alles dann Franzosen,
ja. Und da war es egal.
Und Lederjäckchen.
Aber euch wegen.
Die wurden durchgewunken. Das waren irgendwo Young Stars oder was dahinter was. Ne?
Ja, ja.
Und ich stand da, meine Frau mit dem Armkleid und ich mit schwarzem Anzug und Krawatte und durfte nicht durch. Und die mit Lederjäckchen und Jeans, ne, sind da durchgewunken worden, freudigst begrüßt, ne. Und habe ich geschworen, das ist mein letztes Festival in Cannes. Nie mehr.
Okay.
Ja, da wirst behandelt wie der letzte Dreck, ne, wenn du nicht Franzose bist.
Nee. Abartig.
Wirklich, ne?
Ja.
Ja. So, also.
Ja, das kann ich verstehen, ja.
Gut, okay.
Ich bin ja einmal auf Hochzeitsreise, sind wir die Côte d'Azur runtergefahren und da haben wir eben auch in Cannes mal am Kino da vorne Halt gemacht. Also ich habe tatsächlich ein Bild und ein Gefühl von diesem Riesenkomplex und es ist ja, wir waren natürlich nicht zur Festivalzeit da, aber es ist ja ein riesiges Gelände, was dann auch gar nicht genutzt wird. Aber die riesige Treppe und wie das konzipiert ist, dass diese Limousinen auch da überhaupt alle vorbeifahren können, das muss ja alles logistisch vorher geplant worden sein.
Die lieben diese Show, ne?
Ja,
das ist genau. Also, nee, und das brauche ich nicht mehr. Ne?
Okay.
20 Jahre musste ich hin. Warum? Ja. Als Chef der Gilde und damit, ich war auch Vizepräsident von diesem Weltverband.
Ja.
Ne? Und Charles Esquire, als er dann abtrat, hochbetagt, welche Ehre. Ne? Er wollte und die ganzen Franzosen aus Paris drumherum, alle sagten, Adrian, du musst neuer Präsident werden.
Ja.
Ein Deutscher auf diesen Posten,
Aber hat sich da Entschuldige, ja? Es geht mir noch nach. Hat sich der Festivalleiter nie bei dir entschuldigt dafür dann?
Für was?
Ich meine, er hat dich ja extra kommen lassen und eingeladen, dass ja, du da
das
kommst.
Nicht der Festivalleiter vom Cannes Festival, sondern der Präsident vom Weltverband.
Ach, Entschuldigung, der, okay, ja.
Der,
dem war das wichtig.
Der.
Und dem Festival war es wieder egal, wer du bist. So an diesem Abend jedenfalls.
So ist es. So
ach
ist
Gott.
Ja,
genau. Entschuldigung, ja.
Ja, nee, brauchst du ja. Ja. Und nee, also die in Paris, die waren dann schon anders drauf. Ja. Ne? Und vor allem, die wollten mich sogar zum Präsidenten machen.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich bin Präsident in Deutschland. Ich habe Kinos dort, ich mache Festivals und meine ganzen anderen Verpflichtungen. Ich kann nicht auch noch ein Präsident mit Büro in Paris. Ja. Ne? Also was soll das Ganze, ne? Ja, und aber das bedeutete auch für mich, welche Achtung die vor mir hatten, ja, als Deutscher. Ne?
Ja, klar.
Ja, in Cannes habe ich das anders erlebt. Da war es der Bosch. Ne?
Wow.
Ja.
Ja, spannende Einblicke in die Festivalkulturen. Wir werden vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch noch über andere Festivals noch ein bisschen plaudern können. Jetzt haben wir schon wieder die Stunde voll.
Locarno zum Beispiel.
Locarno,
mein
super.
Lieblingsfestival.
Ja? Ist es dein Lieblingsfestival?
Ja, genau.
Dann werden wir darüber auch noch sprechen. Für heute haben wir die Episode voll. Ganz lieben Dank für deine Erinnerungen.
Ja.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke.
Gerne.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.